Freunde,
liebe Geschwister, das Wort, was wir in der Lesung gehört haben, was auch jetzt gleich wieder hier erscheint, aus Josua, das erste Kapitel, ist ein Wort für überforderte Menschen, für Menschen vor Belastungen, vor Sorgen, vor der Unsicherheit, für die, die es mit Jesus ernst nehmen und bei denen es ihnen schwer wird dabei, die, die vor neuen, schwierigen Entscheidungen stehen, die, denen das wehtut, dass viele andere in unserem Umfeld mit Jesus nichts zu tun haben wollen. Und ist da eigentlich jemand von uns nicht angesprochen? Und das Wort gilt auch für die ältere Generation, denn Josua selbst war in dieser Geschichte in seiner mindestens zweiten Lebenshälfte, vielleicht um die 60 herum. Wer von uns kennt David Wuvan? Das kann man kaum kennen. Ich kenne ihn auch erst seit 3 Tagen oder habe von ihm gehört. Ein junger Mann mittleren Alters in den 30er Jahren, der vor kurzem von einer Zeitung in Schleswig-Holstein zum Mann des Jahres 2008 gewählt worden ist. Dieser David Wuvan, in Zittau aufgewachsen, in schwierigen familiären Bedingungen, ist sehr schnell in Drogensucht und eine kriminelle Karriere abgedriftet. Nach Gefängniszeiten und mehreren erfolglosen Entzugstherapien versuchte es dann nochmal einer mit einer Therapie in Neumünster, in Schleswig-Holstein, in einem christlichen Lebenshilfehaus. Und hier begegnet ihm die Wirklichkeit, die Realität und die Kraft der Veränderung von Jesus. Und er vertraut sich ihm an. Und dann kommt, und das ist vor einem Jahr etwa geschehen, unmittelbar danach, Schlag auf Fall, von jetzt auf gleich, eine sehr harte Bewährungsprobe für seinen jungen Glauben. Im Rahmen eines Sozialdienstes muss er eine Wohnungsauflösung mit bewältigen. Und in dieser Wohnung findet er im Wäschetrockner die unvorstellbare Bargeldsumme von 120.000 Euro. Er hatte keine Zeugen in der direkten Beobachtung. Eingriff in die eigene Tasche wäre kein Problem gewesen. Nein, er gibt die Summe an und gibt das Geld ab und wird daraufhin dann zum Mann des Jahres 2008 in Neumünster in Schleswig-Holstein gewählt, obwohl er selbst 30.000 Euro Schulden aus seinem früheren Leben hat. Ich habe diese Geschichte draußen auch auf dem Infotisch liegen, um sie sich nochmal wirklich zu Gemüte zu führen. Wie bringt das jemand fertig, in so jungem Glauben diese Bewährungsprobe zu bestehen? Und zwar in der unmittelbaren Entscheidungslage. Dieser David sagt von sich, das war die reife Prüfung meines Glaubens. Und auch Josua steht vor einer reife Prüfung seines Glaubens. Wir haben es in der Einführung schon gehört, es war nicht nur jetzt die Verantwortung des Wüstenzuges mit dem Volk, das war schon eine menschenunmögliche Aufgabe, sondern jetzt ging es auch um die Einnahme des Landes. Ein militärisches Kommando, bei dem es sehr viel Widerstand wird geben müssen. Und gerade jetzt, in der Lage, kommt der schwierige Auftrag, wo sein Mentor, sein Coach, ja sein Lehrer und Freund Mose nicht mehr da ist. Wie wird Josua befähigt, mit dieser Lage fertig zu werden? Nun, Gott hat vorgesorgt, hat vorausgesehen. Und wenn wir das schon einmal mitnehmen, dass das nach unserem Leben gilt, dass keine planlosen, blinden Bedingungen unser Leben ausfüllen, sondern dass er vorsorgt, dass er die Bedingungen schafft, die es uns erleichtern, auf ihn zu hören, mit ihm Wege zu gehen. Denn er konnte 40 Jahre lang, das ist eine lange Spanne, in der unmittelbaren Nähe und Begegnung mit Mose lernen. Immer jemanden, der die Hauptverantwortung trug, im Schatten dieses Freundes und Mentors leben. Und er hat selbst Gelegenheiten mehrfach gehabt, auch sich zu bewähren im Glauben. Etwa in diesem Kampf gegen die Amalekiter. Das war Kampferfahrung, die er gelernt hat. Die braucht er jetzt unmittelbar. Er hat gelernt, als Einzelner gegen die Masse und die Majorität zu stehen und im Glauben treu zu sein, bei der Aussendung der Kundschafter. Nur er und Hur sind auf der Seite des Glaubens geblieben. Ja, und Mose hat ihn beauftragt, vor allem Volk noch in seinen letzten Lebenswochen, und ihm die Autorität verliehen, damit das Volk auch ihm gehorchen sollte. Mose rief Josua und sprach zu ihm vor den Augen von ganz Israel: Sei getrost und unverzagt, denn du wirst das Volk in das Land bringen. Und dann heißt es weiter: Josua aber wurde erfüllt mit dem Geist der Weisheit und die Kinder Israel gehorchten ihm. Aber jetzt ist Mose eben nicht mehr da. Und das ist ein erster Lichtblick in diesem Text, gleich der erste Vers. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herr zu Josua. Gottes Reden hört nicht auf mit dem Tod von Mose. Jetzt ist er der Adressat, der Empfänger dieses Wortes. Gottes Reden direkt zu ihm, gerade wo es wichtig ist, just in time, jetzt wo er es unbedingt braucht. Vor der Mauer, vor der Wand von Problemen, vor der er sich sieht. Die holländische Evangelistin Corrie ten Boom hat es mal so ausgedrückt: Das Wasser des Lebens fließt immer an die niedrigsten Stellen, da wo wir wirklich im Tiefpunkt, am Nullpunkt unseres Lebens sind. Dort erreicht es uns. Oder das Wort aus Jesaja: So spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Siehe, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Also Gott wohnt natürlich in der Höhe, aber er wohnt auch bei denen, die ganz unten sind. Merken wir etwas, dass Gottes Reden mit dem ersten Vers dieses neuen Buches einsetzt und Bedingung ist für Glaubensschritte, die jetzt folgen. Dieses Reden Gottes ist sehr realistisch. Und ich denke, beides spüren wir daraus und sehen wir dann im Weiteren. Da ist nüchtern von den Schwierigkeiten die Rede, die auf Josua zukommen werden. Die werden nicht beschönigt. Da wird keine Illusion, keine Traumtänzerei entfaltet, sondern es wird sehr deutlich, es wird hart. Ja, es sind übermenschliche Aufgaben, buchstäblich. Aber das andere auch. Es wird auch sehr deutlich, dass da einer ist, der aufbaut und trägt und Zusagen macht in der Grenzenlosigkeit der Allmacht Gottes. Auftrag und Ausrüstung. Der Anspruch und der Zuspruch, beides stehen nebeneinander. Und wir finden es in diesen Versen. Zunächst einmal, was sind da für Aufträge, für Befehle, für Imperative? Zieh über den Jordan, du und dies Volk. Sei getrost und unverzagt. Oder gebiete dir, dass du hältst und tust in allen Dingen. Lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Das ist die eine Seite, der Auftrag und aber auch die Zusagen und das Versprechen. Alle Stätten, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben. Es soll dir niemand widerstehen. Wie ich mit Mose gewesen bin, will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Und einiges wird auch mehrfach ausgedrückt, aus Barmherzigkeit. Man könnte es ja überhört haben. Ja, wir wissen das alle. Nein, es wird zwei- oder dreimal ausgedrückt. Und zum Beispiel, hier sehen wir es unterlegt, dass du hältst in allen Dingen und tust in allen Dingen nach dem, was ich dir geboten habe, wird zweimal so wörtlich wiederholt. Und das bekannte sei getrost und unverzagt wird dreimal in den kurzen Versen ausgesprochen. Das muss Bedeutung haben. Zunächst mal, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Wort, was ich dir geboten habe. Wir haben es alle erlebt schon und erleben es immer wieder mal, dass uns Gottes Wort im Alltag bewegt und trifft, dass das, was wir vielleicht morgens lesen und noch nicht viel damit verbinden können, dann im Tag über plötzlich Bedeutung gewinnt, als Warnung, als Unterstützung, als Orientierung, als Hilfestellung. Und die Beschäftigung mit dem Wort formt unser Leben. Vielleicht mehr, dass es andere merken, als dass wir selbst es merken. Andere merken das. Das ist irgendwo jemand, der stellt sich Fragen und hat Antworten. Andere suchen möglicherweise den Rat oder sie gehen uns aus dem Weg, weil sie merken, sie sind selbst getroffen. Und es gibt verschiedene Vergleiche in der Bibel, die das Wort umschreiben. Einmal das Getreidekorn, das ausgesät wird. Unscheinbar, unsichtbar und dann irgendwann ein Halm und der Getreidehalm mit einer vielfachen Frucht dessen an Körnern, was da ausgesät ist. Oder aber auch ein viel gewaltigeres Bild. Im Hebräerbrief, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Das kann einem Angst machen und erschrecken und will uns auch an der Stelle, wo wir es brauchen, dann wie scheinbar ein unbarmherziges Stoppschild erscheinen. Oder das andere. Denn wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so soll das Wort sein, das aus meinem Munde geht. Da wird die Erfrischung nach der Dürre, nach den Durststrecken unseres Lebens sichtbar. Ein Aufatmen geht durch das Land nach diesem Regen, nach langen Wochen. Oder schließlich noch wie ein Feuer. Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete auf dem Weg, sagen die Emmaus-Jünger, als sie sich nachher auf dieses Gespräch mit Jesus besinnen. Feuer, ein Wachstum, ein Schwert, eine Waffe oder aber auch dieser erfrischende Regen. Alles das kann das Wort sein zu den Zwecken, zu denen es Gott uns sendet. In einem Lebensbericht schreibt eine Frau mittleren Alters, die in Dresden aufgewachsen ist, in einem sehr glaubensfernen Umfeld, dass bei ihrer Geburtstagsfeier zum 35. Geburtstag sie ein schönes Geschenk, schön verpackt von ihrer Schwester, älteren Schwester bekam. Und als sie es dann vor allen Gästen aufmacht, da war sie innerlich sehr aufgebracht und sehr empört. Das war eine Bibel. Und sie sagte, muss ja doch irgendwo die Fassung bewahren und muss auch dafür danken. Wie soll man danken für eine Bibel, die man sich gar nicht gewünscht hat? Im Gegenteil, von der man sich gewünscht hätte, das wäre ihm nicht begegnet. Nun, die folgt dann irgendwann mal einer Einladung zu einem Gesprächskreis über der Bibel und ist hin und her gerissen. Aufbegehrend, ablehnend, aber auch dann wieder angezogen. Sie kommt auf Fragen, die sie vorher nie hatte. Sie befasst sich mit Dingen des Glaubens, mit langen Diskussionen bis in die Nacht und fragt und liest in der Bibel, was sie sich vorher nie hätte vorstellen können, dass sie das überhaupt über ein Lesen wert gewesen wäre. Und eines Tages macht sie auch diesen bewussten Schritt zum Glauben. Wie ist da eine Veränderung vorgegangen? Nur durch das Hören, das Lesen, das Beschäftigen mit diesem Wort. Und so haben wir es gerade gesungen. Dein Wort kommt niemals leer zurück. Ob es als Feuer, als Waffe oder als langsames Wachstum oder Erfrischung uns erscheint. Von diesem Wort wird einmal gesagt, es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. So sagt es Mose, auch in seinen letzten Lebenswochen. Nicht ein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. Wie viel Belanglosigkeit kennen wir in unserem Alltag, in unseren Medien? Wie viel Oberflächlichkeit, vielleicht auch in menschlichen Beziehungen, in unserem Bekanntenkreis? Ja, auch im politischen Alltag. Und man möchte es nicht glauben, dass es zum Beispiel ein Gesetz mit einer Formulierung gibt in Mecklenburg-Vorpommern. Ein einziger Name eines Gesetzes mit 86 Buchstaben. Da geht es um die Überwachung der Nahrungskette von der Rinderzucht bis zur Fleischtheke im Supermarkt. Das Gesetz heißt und ist so verabschiedet worden vor 9 Jahren, Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Man kann das nachlesen, ein Wort mit 86 Buchstaben. Und als der Minister das im Parlament eingebracht hat als Gesetzentwurf, hat das ganze Parlament schallend gelacht. Und das ehrt diese Parlamentarier, aber es ehrt sie nicht. Sie haben dann ihm alle zugestimmt und es alle abgenickt in dieser Weise. Man muss sich das vorstellen. Eine Verhunzung unserer Sprache, die im Grunde politische Prozesse der Lächerlichkeit preisgibt. Ein leeres Wort für eine nichtige Sache, die im relativen Maßstab unserer politischen Bedeutung ja untergeht. Mit einer Fülle von Wortschwall wird über Nichtigkeiten geredet. Das ist ein leeres Wort. Aber das Wort Gottes ist kein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. In der Bibel, die die Gideons, diese Organisation, die Bibeln in Schulen und anderen Orten verteilt, wird vorne von der Bibel ganz einfach immer gesagt, und das ist mir sehr anschaulich, die Bibel ist die Landkarte des Reisenden. Sie ist der Stab des Pilgers, der Kompass des Piloten, das Schwert des Soldaten und die Lebensordnung des Christen. Ja, es ist alles gleichzeitig, immer dann, wenn wir es brauchen. Oder in dem Psalm 19, 119 zwar auch, gibt es ja 176 Verse, die nur über das Wort Gottes reden, aber dann auch Psalm 19, heißt es einmal, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss. Die Befehle des Herrn sind richtig, vollkommen, gewiss, richtig. Das ist das Gegenteil von unvollkommen, ungewiss, fehlerhaft. In unseren menschlichen Bedingungen haben wir immer Ausschlussklauseln, ja. Alle Angaben ohne Gewähr hören wir bei der Verkündung der Lottozahlen nach den Nachrichten. Oder Änderungen vorbehalten. Oder ausgenommen höhere Gewalt. Ja, das sind Klauseln, mit denen wir tagtäglich leben. So ganz können wir nirgendwo und ganz vertrauen. Dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was im Wort geschrieben steht. Dass du hältst und tust in allen Dingen, wird ja hier zweimal unterstrichen. Wir haben vor kurzem von der unglaublichen Notlandung in New York auf dem Hudson River gehört, von einem Flugzeug, das gerade nach der Landung dann notlanden musste in diesem Fluss, in der Sichtweite von Manhattan. Und es ist ja nicht zu fassen, es ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Und der Pilot, mit eiskalten Nerven, ja, mit einem stahlharten Kopf ist er im Grunde an diese Aufgabe gegangen, hat das trainiert, früher im Notfall, im Simulator, wusste jede technische Feinheit, die er beachten muss, einen bestimmten Winkel, mit dem das Flugzeug aufsetzen muss, eine Höchstgeschwindigkeit, die es haben darf, ehe die Wasserung beginnt. Und es ist gelungen, mit viel Bewahrung Gottes sicher, aber auch mit dieser ganz klaren Kenntnis, was ist im Notfallplan hier vorgeschrieben, wie muss es laufen. Und da konnte er nicht lange nachlesen und überlegen, sondern das war eine Entscheidung von jetzt auf gleich. Kein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. Ein Leben für 150 Passagiere und die Crew. Wir werden nachher noch in dem Lied singen, es kennt der Herr die Seinen. Und da heißt es in einer Strophe, er kennet seine Scharen am Glauben, der nicht schaut. Und doch dem Unsichtbaren, als sähe er ihn, vertraut. Der aus dem Wort gezeuget und durch das Wort sich nährt, der vor dem Wort sich beuget und mit dem Wort sich wehrt. Ja, alles brauchen wir. Neues Leben aus diesem Wort, Wachstum, Nahrung, die Widerstandskraft und auch die Korrektur, die uns dieses Wort gibt. In der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft wird das Volk ja unter Nehemia wieder zurückgeführt oder wieder aufgebaut und auch der Tempel wird gebaut und die Mauern Jerusalems. Und dann wird erstmals in dieser Zeit wieder das Gesetz Gottes, die Tora, die fünf Bücher Mose und was damals die Bibel gewesen ist, vorgelesen. Lange verschollen, lange in Vergessenheit geraten. Dann heißt es, und sie, die Priester, legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, so dass man verstand, was gelesen worden war. Mich, muss sagen, bewegt das jedes Mal, wenn ich das lese. Klar und verständlich. Sind das, ich sag's mal so praktisch, unsere Predigten, einschließlich meiner, sind das unsere Lebenszeugnisse vor Menschen, mit denen wir es zu tun haben, dass sie wirklich klar an uns ablesen können, auch aus dem, was wir sagen. Ja, es gibt nur eine Reise in die Ewigkeit. Sind wir im richtigen Zug? Wie muss man umsteigen, um dahin zu kommen? Klar und verständlich, dass da Zusammenhänge plötzlich wieder erkannt worden sind, dass man verstand, warum bestimmte Lebensführungen mit uns wirklich nötig sind, um uns zu formen, dass wir dankbar werden für Gottes Allmacht, auch in den Schwierigkeiten. Jesus sagt von sich selbst einmal, und seinen Jüngern sagt er das so, ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist, die von mir zeugt. Sie, die Bibel, das Wort hier in unseren Büchern, wie wir sie vor uns haben, ist das, was wir wissen müssen über Jesus. So lernen wir ihn kennen und gehen erste Schritte mit ihm und weitere mit ihm. Und ich denke, man sollte auch nicht geschockt sein, dass in unserer Öffentlichkeit mehr und mehr diese Treue zum Leben mit der Bibel verunglimpft wird, stigmatisiert wird als Fundamentalismus. Wie kann man nur? Ja, noch jede Woche werden wir eine Fernsehsendung finden, die irgendwo dieses Thema aufgreift. In der vergangenen Woche im NDR Kulturjournal über Fundamentalisten, christliche Sektierer, die der Schöpfung glauben. Ich denke, das wird normal, dass wir merken, wir sind Außenseiter. Das passt nicht in unsere Gesellschaft. Und noch eins wird uns auch bei diesem Abschied von Mose und dem Übergang der Führung auf Josua gesagt, dass Gott einmal das so im Grunde in den Mund gelegt wird, ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Das lässt einen Blick tun in die Wünsche, in die Träume Gottes. Und es ist ein Wunschtraum Gottes gewesen, ja, ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Ja, für kurze Zeit. Und dann waren andere Dinge wichtiger. In der französischen Schweiz hat ein Bibelmissionar, der in Frankreich insbesondere arbeiten wollte, ein Inserat in einer Zeitung aufgegeben. Wer eine alte Bibel nicht mehr haben will oder wer eine übrig hat, soll die doch abgeben. Die könnte man in Frankreich noch gut gebrauchen. Ein sehr säkulares Land, das eigentlich wenig christlichen Hintergrund hat. Ganz anders als die französische Schweiz. Und dann kriegt er unter anderem eine Zuschrift, nicht von einem Pfarrhaus, sondern von einem Gasthaus. Und er kommt hin und dann sagt ihm der Gastwirt dieses kleinen Dorfes, also hier gegenüber ist die Kirche, hier lassen sich die Hochzeitspaare in aller Regel trauen und wenn sie die Trauung hinter sich haben, kommen sie hier und halten dann das Hochzeitsmahl hier bei mir. Und das Übliche ist, dass sie die erste Seite aus der Bibel, die sie als Hochzeitsbibel in der Trauung geschenkt bekommen haben, herausreißen, das nehmen sie dann zu ihren persönlichen Dokumenten und Versicherungspolicen und die Bibel lassen sie hier liegen. Und dann zeigt er ihm im Raum, 66 Bibeln hatten sich da im Laufe der Zeit angesammelt, in diesem kleinen Dorf. In einem christlichen Land wie der Schweiz. Kein Bedarf an etwas, was lebensnotwendig sein sollte. Aber dazu vielleicht eine andere Beobachtung, auch aus der französischen Schweiz, fast im gleichen Umfeld, nämlich aus der Zeit von Voltaire, dem französischen Philosophen der Aufklärung und jemanden, der seinen Spott mit dem Glauben getrieben hat. Und er sagt einmal, lebt in Genf, im französischen Exil, in 100 Jahren, das war im 18. Jahrhundert gesprochen, in 100 Jahren wird sie, die Bibel, ein vergessenes und unbekanntes Buch sein. Sie wird nur noch als Rarität in den Rumpelkammern und Altertumssammlungen als Zeuge der Torheit früherer Generationen zu finden sein. Aber das Besondere ist, dass 100 Jahre später dieses Haus über Umwege an die französische Bibelgesellschaft in Eigentum übergegangen war. Und dort werden nun unter dem Haus bis zum Dach Bibeln gestapelt, gedruckt und verteilt in alle Welt. Dort, wo eine ganz andere Prophezeiung über dieses Wort gegeben worden war. Dass du tust und hältst in allen Dingen nach dem Gesetz, das ich dir gegeben habe. Das eine und das andere, was uns dreimal hier gesagt wird, sei getrost und unverzagt. Oder nachher sogar, ich habe dir geboten, sei getrost und unverzagt. Das ist ein Befehl, ein Imperativ. Ausrufungszeichen muss dahinter stehen. Kann man glauben, kann man Freude, kann man Getrostheit anordnen? Ja, der Glaube ist im gewissen Sinne ein Entschluss. Ein Weg, den man bewusst eingeht. Und das ist sehr anschaulich formuliert in einem Psalmwort, das Sie alle kennen, Psalm 42, was betrübst du dich, meine Seele, und bist zu Unrecht in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ein Befehl, den dieser Schreiber des Psalms an sich selbst richtet. Hey, du bist gemeint, meine Seele, was betrübst du dich? Oder das andere, ich will Gottes Wort rühmen. Und Gott, auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Ich denke, das sind wichtige Grundlagen, die zu einem Glaubensweg führen können. Wenn es nicht Gottes Hilfe dazu käme, wäre auch das zu wenig. Und ein wichtiger Punkt kommt mir da noch. Der Dank, mit dem wir es schon im Voraus dafür danken, dass Gott irgendwie die Lösung für mein Problem hat, ist ein sichtbares Signal, dass ich glauben will. Auch wenn die Erhörung noch aussteht. Herr, ich danke dir für die Lösung, die du für dieses Problem finden wirst. Wenn man das mal versucht, an Beispielen unseres Alltags durchzuexerzieren, ich denke, das bringt uns Schritte nach vorne. Der Dank ist das Zeichen für unser Vertrauen. Es ist unsere Hand, die in die ausgestreckte Hand der göttlichen Zusagen einschlägt und sagt, okay, ich nehme das an. Ja, wo ist der oder die unter uns, denen die Treue zu Jesus am Herzen liegt und denen sie hart ist, denen sie nicht leicht fällt, in den Geboten, in den Konsequenzen, vielleicht auch für Jesus mal Partei zu ergreifen. oder der oder die sich mit einem Gehorsamsschritt, der vor ihnen steht, schwer tun, die das durchhalten, ja das Danken im Voraus, im Vertrauen lernen müssen. Viele haben die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn wir am Nullpunkt sind, so möchte ich es nennen, also wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen, es dann sogar leichter ist zu sagen, Herr, jetzt nimm die Dinge in die Hand. Dann ist die Bereitschaft, ich will dir folgen, etwas, was uns Ruhe verschafft und den Frieden gibt. So wie im Auge eines Hurrikans, also mitten im Wirbelsturm, Ruhe herrscht. Ja, und drumherum das Tosen eines Wirbelwindes von 200 Stundenkilometern. Gibt es jemand unter uns, der all das bejaht, aber noch nicht ganz Ja gesagt hat, bewusst einmal einen ersten Schritt begangen hat? Und auch das ist ein Anlass für uns, dieses Ich will bewusst in Anspruch zu nehmen. Auch dazu soll Gelegenheit sein, vielleicht auch in einem persönlichen Gespräch im Anschluss an den Gottesdienst. In einem Friedhof eines Klosters Lippoldsberg in Nordhessen im Weserbergland steht auf einem Grabstein außer den Namen und den Lebensdaten zum zeitlichen Sterben geboren. Das ist die erste Zeile. Das trifft für alle Menschen. Unser Leben ist ein Beginn von Geburt und entwickelt sich bis zum Sterben. Das ist nichts Besonderes. Zum zeitlichen Sterben geboren. Aber die zweite Zeile, zum ewigen Leben gestorben. Darf das mal auf unserem Grabstein stehen? Es ist klar an dieser Geschichte um Josua, ohne Kampf kein Sieg. Von Paulus wird es so ausgedrückt, dass er am Schluss, und das sagt er im Gefängnis, vermutlich dann, als er auch nicht mehr aus diesem Gefängnis entlassen worden ist, sondern dann kurz vor der Hinrichtung stand, hat er gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Es war ein Kampf. Aber es war ein Kampf, weil Gott mich durchgetragen hat. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinterher konnte Paulus so sprechen, hat er erfahren, tatsächlich, Gott hat gewirkt, wo ich noch nicht erkannt habe. Josua hat in dieser Lage, wo er vor diesem Berg von Auftrag stand, auch nicht viel mehr gehabt, als nur die blanken Zusagen Gottes. Aber hinterher hat er es erfahren und auch erleben dürfen. Dann heißt es etwa mal, das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte. Das war eine solche Autorität, die durch Glaubenserfahrungen anderen auf dem Weg zum Glauben geholfen hat und sie dabei gehalten hat. Und alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte, solange Josua lebte, war das ein sichtbares Lebensdenkmal für die erfahrene Güte und Hilfe Durchtragekraft Gottes. Vor kurzem sind wir in den Medien Zeuge der Amtseinführung des neuen amerikanischen Präsidenten gewesen und in der Rede durchzieht sich diese eine Wendung, die ja auch im Wahlkampf eine ganz große Rolle gespielt hat. Yes, we can. Das ist vielleicht sogar wahlentscheidend gewesen, dieser Motivationsimpuls. Wenn man dem einen kleinen anderen Touch gibt, dann ist das wirklich eine Bekenntnis des Glaubens. Yes, he can. Ja, so das übersetzen und dann. And so we can. Yes, he can. Das ist das Bekenntnis des Glaubens, das tatsächlich nicht vor den Schwierigkeiten kapituliert, das aber auch nicht die Schwierigkeiten kleinredet oder darüber hinweggeht oder sie für belanglos hält. Ich möchte schließen mit einer Geschichte einer Missionarin, die im Anfang letzten Jahrhunderts, in den 30er, 40er Jahren, in Nordindien ihren Dienst getan hat. Und dann wird sie gefragt, ob sie bereit sei, in einem Lepradorf in den Bergen Nordindiens Dienst zu tun als Krankenpflegerin. Das war in der Zeit, als es noch keinen Impfstoff und keine Therapie gegen Lepra gab. Das war ein Dorf, das abgeschieden in Quarantäne von der Umwelt lebte. Und es war klar, wenn sie diesen Schritt eingeht, war es ein Todesurteil auf Raten für sie selbst, unter diesen Todgeweihten zu wirken. Und dann kommen fürchterlichen Tage und Nächte, in denen sie vor dieser Frage steht und sich überlegt, soll ich Ja sagen oder Nein? Und der Druck wird so stark, dass sie dann einfach nicht mehr anders kann und sagt, gut, egal wie es ausgeht, ich gebe mein Leben in Gottes Hand. Und sie geht diesen Weg und wird den Leprakranken eine Betreuerin. Und das Erstaunliche ist, sie ist über 90 geworden und nach Jahrzehnten erst gestorben. Hat dann irgendwann nachher auch diese Leprastation verlassen. Aber Gott hat die Hand über sie gehalten. Sei getrost und unverzagt. Sei getrost und unverzagt. Und ich sage es nochmal zum dritten Mal, weil es auch hier so steht. Ich habe dir geboten, sei getrost und unverzagt. Wollen wir das mitnehmen? Amen.